Montag. Der Podcast zum Mitreden. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des neuen Montags, meinem Podcast zu Themen der Zeit, den ich mit meinen wunderbaren Partnern von der Arbeiterkammer Niederösterreich gemeinsam produziere für Sie. Und selbstverständlich ist auch die Krise, in der wir uns befinden, Thema bei uns, wenngleich nicht das Zentrale, aber doch können wir daran auch nicht und wollen es auch nicht vorbeigehen. Worüber wir heute sprechen werden, und wir haben Gäste eingeladen und einen tollen, tollen Experten, auf den ich mich schon sehr freue, ist das Thema: Dein Körper ist fit, ist es deine Seele auch? So startest du trotz Corona wieder durch. Was dem zugrunde liegt, ist natürlich, dass wir in letzter Zeit, Gott sei Dank und richtig so, sehr viele Tipps und Tricks bekommen haben, um sich während der Ausgangsbeschränkungen körperlich fit zu halten. Wir fragen aber, was tust du für deine Seele? Was hält deine Seele fit? Und wenn wir über Seele sprechen, und Seele ist natürlich immer, wenn nicht zur Gänze, aber doch dann teilweise, das ist noch nicht ganz wissenschaftlich geklärt, etwas Emotionales. Und wenn es um Emotionen geht, dann halten wir uns natürlich gerne an unsere Psychologen. Und unser Psychologe hier beim neuen Montag ist der Jürgen Fritsche. Guten Tag, lieber Jürgen.
Ja, hallo, freue mich, wieder hier zu sein.
Super, danke, dass du die Zeit gefunden hast. Wir kennen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, Jürgen und ich, schon aus einem vorhergegangenen Montag. Doch kannst du dich noch erinnern, worum es da ging, Jürgen?
Selbstverständlich, es ging damals um das Thema Mobbing.
Ah ja, genau, Mobbing. Heißes Thema, Prä-Corona-Thema. Auch so etwas Auffallendes, findest du nicht, dass jetzt diese brennenden Themen, die vor der Corona-Krise uns allen so am Herzen lagen, gar nicht mehr relevant sind jetzt? Es geht um was ganz anderes. Heißt das jetzt, lieber Jürgen Fritsche, dass so eine Krise uns aufs Wesentliche zurückbringt, oder schlummert das nur in uns und wird ausbrechen, sobald die Gegenimpfung da ist?
Ja, ich glaube beides. Einerseits treten an diese Stelle andere Dinge, die uns jetzt gerade beschäftigen, nämlich das Ansteckungsrisiko und wie ich mich da entsprechend verhalten kann. Ja. Und zum anderen natürlich, das ist ja auch eine interessante Erfahrung, verlieren manche Dinge eben an Bedeutung, weil jetzt eben etwas anderes wichtig ist. Und das ist ja auch eine spannende Lebensperspektive, insbesondere wenn man sich über was ärgert, dass man sich vielleicht auch schon denken könnte, ja, eigentlich in 2 Tagen ärgert es mich nicht mehr, deswegen ärgere ich mich gleich nicht mehr. Also so in diesem Sinne. Und natürlich werden auch manche Dinge dann, sobald die Krise wieder vorbei ist, wahrscheinlich wieder virulent werden, weil wir ja natürlich wieder mit uns, weil diese Dinge wieder eine Wichtigkeit kriegen. Mobbing allerdings ist durchaus ein Thema, was sich in anderer Form wiederfindet. Also jetzt wird immer von Altersmobbing gesprochen.
Ah ja, richtig.
Genau. Ja, also genau. Es gibt eine neue Gruppe, die zu schützen ist, aber die auch durchaus da und dort diskriminiert wird. Also auch ein Thema, das etwas beschäftigt derzeit.
Ja, generell, glaube ich, ist es ja so, dass wir gerne Dinge, die wir nicht verstehen, unter anderem auch Krankheiten, ein wenig wegtabuisieren, damit wir uns nicht damit beschäftigen müssen. Was sagt der Psychologe zu diesem Phänomen?
Ja, das ist auch an sich durchaus was Wichtiges, weil wenn wir immer während an alle Gefahren denken würden, dann würde es uns auch nicht mehr gut gehen. Also das ist ein Überlebensmechanismus, nur soll es nicht darin enden oder münden, dass wir völlig verdrängen, weil dann überschwemmen uns irgendwann auch die Gefühle und dann kommt durchaus auch eine Krise oder etwas anderes zustande, was eigentlich dann nicht mehr gut ist und auch nicht mehr so leicht aufzuhalten ist. Also ein Stück weit die Gefühle wahrzunehmen, ist ein Weg auch jetzt in dieser Krise, das durchaus zuzulassen, ein Stück weit. ja, ja. Aber nicht den ganzen Tag ja. sich mit der Krise zu beschäftigen.
Sehr gut. Lieber Jürgen, bist du bereit? Dann würde ich nämlich die Maria jetzt anrufen, die sich angemeldet hat hier beim neuen Montalk, weil sie auch etwas darüber zu berichten hat, wie sie mit dem Stress umgeht, den uns ja jetzt, glaube ich, da kann sich niemand ausnehmen, alle erwischt hat. Nicht? Wie geht eigentlich schnell noch ein Psychologe mit Stress um? Gibt's das überhaupt? Oder erwischst du ihn immer, bevor er dich stört?
Ja, sowohl als auch. Also ich bin ja genauso ein Mensch mit all den Einflüssen wie jeder andere. Ja. Das heißt, natürlich beschäftigt mich auch die Krise. Natürlich macht die auch was mit mir. Ja. Wobei ich den Vorteil habe, dass ich natürlich sehr viele Methoden und Erfahrungen auch von anderen schon gekriegt habe und auf die schneller zugreifen kann und auch mit mir somit auch schnell das eine oder andere ausprobieren kann. Außerdem hat auch der Psychologe wiederum einen anderen Psychologen, den er ja sich auch noch herholen kann.
Ja, genau, richtig. Ja. Und wenn wir das in aller Konsequenz durchspielen, dann könnten wir alle füreinander ja Psychologen sein. Und dann wären wir die perfekte Gemeinschaft. Davon sind wir noch ein wenig weit entfernt. Aber wir arbeiten dran. Zum Beispiel jetzt. Okay.
Wunderbar, bin ich schon gespannt.
Ja, ich rufe jetzt die Maria an.
Hallo, hier spricht.
Hallo Maria, Alexander Göbel hier, der neue Montalk. Ja, hallo. Hallo, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich angemeldet haben. Die nette, sympathische Stimme im Hintergrund, liebe Maria, ist unser psychologischer Betreuer. Und das ist der Jürgen Fritsche.
Hallo Maria, servus.
So, und hallo. Und danke für Ihre Zeit und für Ihre, sage ich jetzt mal schon vorausgreifend, Offenheit. Liebe Maria, in diesen harten, für alle sehr schwierigen Zeiten haben wir uns das Thema heute zurechtgesetzt. Dein Körper ist fit, ist es deine Seele auch? Wie geht es Ihrer Seele, Maria?
Meiner Seele geht es sehr gut. Mir persönlich geht es sehr gut und meiner Familie geht es sehr gut. Ich habe da nicht wirklich Schwierigkeiten mit meiner Seele.
Okay.
Oder mit meinem Befinden.
Ja, weil die Familie jetzt so vorkommt, damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen, aber natürlich macht es Sinn, denn wenn es unseren Lieben um uns herum gut geht, geht es uns ja automatisch vielleicht nicht immer gut, aber besser. Richtig. Was haben Sie denn getan? Waren Sie proaktiv dabei wichtig, dass es Ihnen jetzt gut geht? Wie macht ihr das in der Familie?
Also ich persönlich bin ein sehr positiver Mensch. Ich sehe immer alles von zwei Seiten.
Ja.
Und ich nehme immer das Gute zuerst hervor, heraus aus jeder Situation in meinem Leben. Und das weniger Gute tritt ein bisschen in den Hintergrund für mich. Und entweder es löst sich dann auf oder man bewältigt es, aber es steht bei mir nicht im Vordergrund. Und in der Familie, wenn ich von ihnen höre jetzt in der Krise, telefonisch natürlich oder WhatsApp-mäßig, dann freut es mich, wenn sie gesund sind, wenn es ihnen gut geht und es beruhigt mich. Und ich persönlich mache alles, dass ich niemanden belaste, dass es mir wirklich gut geht, dass auch die anderen keine Sorgen haben. Für mich oder um mich.
Das klingt mir wie eine richtig gut funktionierende Krisenphilosophie. Jürgen Fritsche, unser Psychologe, wie kommt das bei dir an?
Ja, das kommt ganz toll an. Insbesondere gefällt mir sehr gut, die zwei Seiten der Medaille zu sehen. Nämlich einerseits, was ist schwierig, aber was ist auch gut und sich auch auf die Stärken und Ressourcen im Sinne von was gut funktioniert, was man gern macht, sich zu fokussieren, dass man das eben nicht aus den Augen verlässt. Also wir würden in der Psychologie sagen, gibt es inzwischen auch eine eigene Disziplin dazu, die positive Psychologie. Mhm. Ja, das heißt, alles, was gesundheitsförderlich ist oder auch was positiv wirkt den Menschen im Sinne von Freude, angenehm, lustvoll, dass diese Dinge auch betont werden. Heißt aber nicht, um den Missverständnissen vorzubeugen, dass alles andere weggelassen werden sollte, sondern das darf schon auch sein, wobei die Betonung auf dem Positiven liegt. Das hat ja die Forschung auch gezeigt, dass das uns am besten bekommt, auch im Sinne von Lebensqualität oder durchaus auch im Sinne der Lebenserwartung.
Ja, ja. Maria, ja. Woher haben Sie das? Also ich glaube ja nicht, dass das so etwas genetisch verankert ist. Wurde Ihnen das gelehrt, Eltern, Großeltern, oder haben Sie vielleicht in Ihrem Leben irgendwann mal Krisen überstanden und haben das sozusagen an Ort und Stelle gelernt?
Ja, ich habe das nicht in der Familie gelernt, leider, aber ich habe sehr zeitig meine Tochter bekommen, meine erste mit 15, und das war eine Herausforderung in meinem Leben. Wow. Ich bin zeitig alleine ausgezogen und seitdem stehe ich mit beiden Beinen im Leben, habe viel gelernt, viel gesehen, habe noch 3 Kinder bekommen, ich habe 7 Enkelkinder, und da lernt man das ganz einfach, dass viele Dinge gut sind, richtig sind, gut tun, und die Schwierigkeiten meistert man ganz einfach, wenn sie da sind.
Ja. Jetzt kann ich nicht umhin, liebe Maria, weil das ist einfach zu aufgelegt und das interessiert uns und unsere Hörerinnen und Hörer natürlich. So authentisch geschildert. Also mit 15 ein Kind zu bekommen, ist nie einfach und in den seltensten Fällen gesellschaftlich akzeptiert. Ich persönlich kann mich noch erinnern, dass es sogar mal eine Zeit lang eine echte Schande war.
Das stimmt.
Uneheliches Kind und dann noch so früh und so weiter. Was sagen Sie den jungen Mädchen, die uns jetzt möglicherweise zuhören, oder auch deren Eltern, wie sie in so einem Fall reagieren sollen?
Also ich finde, wenn so ein Baby, so ein Kind passiert in jungen Jahren und man möchte es haben, soll man sich gerade in der heutigen Zeit gar nicht sträuben oder sich fürchten, das Kind zu bekommen. Es gibt heute viel mehr Hilfe wie bei mir vor 45 Jahren. Man kann heute Ausbildungen machen. Es ist wirklich es ist auch eine Freude und eine Herausforderung. Und die Familien, die Eltern sollen, wenn die Tochter das Baby haben möchte, ganz einfach zu der Tochter stehen, soll helfen, beraten und soll ganz einfach da sein.
Ja.
Und das Kind wird groß und wird gut sein. Also das ist meine Meinung.
Ja, es wird groß und es sind ihm ja dann noch, 3 gefolgt, richtig?
Ja, es sind 3 gefolgt und der Vorteil ist, wenn man ganzzeitig ein Kind bekommt, ist, ich erlebe meine Enkelkinder, das älteste Enkelkind ist jetzt 24 und ich werde meine Ururenkel vielleicht noch erleben. Das Schöne daran.
So, das wollte ich nämlich gerade sagen.
Das ist ein Vorteil.
Eben. Und das holen wir jetzt noch mal kurz raus, bevor der Jürgen seine Expertise dazu abgibt, nämlich an alle Eltern und Großeltern und Familienmitglieder, die jetzt möglicherweise in so einer Situation, 14-, 15-jährige Tochter, ist auch die 16-Jährige noch sehr jung für eine Geburt. Und ihr habt Probleme damit. Bedenket, dass ihr jung viele, viele Enkel und Urenkel bekommt. Also das ist so die eine positive Seite. Gibt es noch andere, Jürgen?
Ja, ich denke mal, es gibt noch andere Vorteile, was uns ja die Maria sehr schön und anschaulich erzählt hat, nämlich, dass das für sie dann auch letztendlich eine große Chance war, eben früh schon Verantwortung zu übernehmen, früh zu erleben, was es auch heißt, Verantwortung für einen anderen Menschen zu übernehmen und eben auf sich gestellt eine Möglichkeit zu entwickeln, wie man am besten durchkommt. Trotz allen Widrigkeiten, die du ja schon angesprochen hast, Alexander, ist nicht leicht. Aber dennoch scheint die Maria hier viel mitgenommen zu haben für ihr Leben, nämlich auch immer sich wieder am Guten zu orientieren, an der Freude am Kind, damit aufzubauen, sich zu motivieren. Und dann ist es auch leichter, das Schwierige, das Anstrengende, vielleicht auch das Gesellschaftliche zu überwinden. Also es hilft uns immer, das Positive gibt uns Power. Und zu guter Letzt, und das passt sehr gut wieder auch zur aktuellen Situation, ist eben diese soziale Unterstützung. Ja, dass man da einfach jemand um sich herum hat, die Eltern, Freunde hat, Profis hat, wie auch die Psychologen, Psychologen, ja, Psychotherapeuten, ja, 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 die sind ja alle dafür da, dass man dann auch unterstützt wird. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was gerade in der jetzigen Zeit wir Menschen unbedingt brauchen, ist eben diesen zwischenmenschlichen Kontakt, den wir hier auch im Radio natürlich finden können, ja, weil das hilft uns auch ein bisschen besser durch diese Krise zu kommen, weil ja, jeder Mensch doch Beziehung braucht.
Für diese sozialen,
zum Atmen.
Ja, für diese sozialen Bindungen müssen wir halt vorher auch proaktiv sorgen in ich nenne es mal Friedenszeiten, dass wir nicht nur uns derer erinnern, die uns gut tun, wenn die Katastrophe da ist. Also das ist auch schon eine ganze Lebenszeit, die wir da einsetzen müssen. Maria, liebe Maria, eine Frage an Sie. Sie klingen jetzt sehr balanciert, sehr in sich ruhend, sehr bewusst lebend, sage ich jetzt mal aus den paar Worten, die wir miteinander schon gesprochen haben. Glauben Sie eigentlich, Maria, dass für das wirklich wahrhaftige Weiterkommen im Leben es dann doch, ich will nicht sagen Katastrophen, aber so einschneidende Erlebnisse braucht, wie mit 15 so ein Liebeskind zu bekommen, oder geht's auch ohne?
Natürlich geht's auch ohne Kind. Ja. Man muss natürlich 15 ein Kind bekommen. Aber es ist ganz wichtig, dass man eigentlich im Leben immer im Jetzt lebt, also in der Gegenwart, dass man immer seine sozialen Kontakte pflegt, auch wenn es manchmal eine Pause gibt. Es ist wichtig, dass man nachhaltig ein bisschen nachdenkt. Es ist wichtig, dass man mit der Familie gut auskommt. Es ist wichtig, dass man sich selber irgendwelche Aktivitäten zulegt, die einem Spaß machen, wo man dann zurückgreifen kann. Es ist wichtig, sich umzuschauen, ganz einfach, und zuzuhören. Das ist das Wichtigste, finde ich. Zuzuhören und zu schauen, was wo los ist und wie es funktioniert, ganz einfach.
Meine Worte, natürlich zuhören. Ich habe einen ganzen Beruf daraus gemacht und Jürgen auch. Also da haben Sie schon vollkommen recht. Ich hätte gern nicht keine Abschlussfrage, liebe Maria, sondern eine Bitte. Was sagen Sie all jenen, die uns jetzt zuhören und die möglicherweise mehr gestresst sind als wir drei hier im Moment? Und Jürgen wird uns ja nachher noch erzählen, was er so alles erlebt in seinem Arbeitsalltag. Was sagen Sie den gestressten Menschen, die im Moment der Krise nicht entkommen können? Haben Sie einen Tipp? Haben Sie Tricks für uns? Lebensphilosophie, Maria?
Ja, nur meine persönliche Meinung. Ich denke, die Menschen sollten sich auf das besinnen, was sie mal gerne gemacht haben, ja, sich an die Freunde erinnern, Bekannte, ja, Nachbarn, Familien, sollten vielleicht Sachen ausprobieren, die sie früher mal gern gemacht haben, nähen, stricken, lesen, was weiß ich, ja, spazieren gehen, wenn es möglich ist. Sie sollten nicht zu viel das Negative sehen und sollten immer sagen, das respektieren, was gut ist, was da ist, und nicht dem nachrennen, was jetzt nicht da ist. Also es ist besser, das Gute zu akzeptieren, und dass was jetzt nicht so gut ist oder was weit weg ist, dem nicht, das nicht in den Vordergrund stellen, sondern jetzt leben und ja, glücklich sein, ganz einfach in dem Rahmen, den man zur Verfügung hat.
Sehr gut, bravo. Ich gehe mal davon aus, liebe Maria, dass wenn eins Ihrer Enkel, die Kinder sind ja wahrscheinlich schon zu alt, die Älteste ist, glaube ich, 75 geboren. Wenn
74
geboren.
Und meine jüngste Tochter ist 28.
28, ja. Aber wenn jetzt ein Enkel daherkommt und sagt, Oma, ich weiß, ich bin erst 15, aber ich bin jetzt schwanger, was sagen Sie ihr?
Dann würde ich sagen, wenn du es haben möchtest, ich helfe dir, bitte, dein Kind, sei glücklich, zieh es auf, wir helfen dir, ja.
Und ich kenne mich aus. Ich helfe dir, weil ich kenne mich aus.
Ich helfe dir, ja, ja. Ich helfe dir, was du brauchst, aber es ist nicht das Ende, ein Kind ist nicht das Ende, aber es ist ja nicht die Krise das Ende, muss ich sagen. Die Krise, die Welt wird sich erholen, und wir werden in 2 Jahren, vielleicht schon früher, ganz entspannt darüber reden können, und es wird sicher gut werden, ist meine ehrliche Meinung, es wird gut.
Super, super. Vielen, vielen Dank. Bessere Abschlussworte unseres Gespräches hätten wir gar nicht uns wünschen können. Liebe Maria, grüßen Sie mir Ihre Großfamilie. Bleiben Sie um Gottes Willen so, wie Sie sind. Sie haben uns alle jetzt sehr viel Kraft und Mut und Zuversicht zugesprochen. Und wenn ich mir persönlich etwas wünschen würde, ist, dass wir noch einmal miteinander sprechen irgendwann, wenn das Thema stimmt.
Ja, das würde mich freuen.
Super, Maria. Vielen herzlichen Dank. Gruß an die Familie.
Dankeschön.
Baba, tschüss.
Danke.
Papa. Tschüss,
danke schön. Tschüss. Tschüss. So, Jürgen, also was haben wir gerade gelernt? Positives Sehen, ganz, ganz wichtig. Ich habe mich ein wenig eingelesen in dein Gebiet, Amateur, der ich bin, und habe etwas gelesen, was eigentlich auf der Hand liegt, aber mir gar nicht so gewahr war, nämlich, dass Stress ja auch viel mit Kontrollverlust zu tun hat. Erklär uns das.
Das stimmt allerdings. Ja, also wenn ich Kontrollverlust erlebe, bedeutet das nichts anderes, wie dass meine derzeitigen Bewältigungsstrategien oder Coping-Strategien jetzt nicht mehr passen.
Ja.
Und weil die nicht mehr passen, kann ich das nicht mehr bewältigen. Und genau das erklärt jetzt auch diese Angst bei Corona.
Genau.
Ja, das haben wir noch nicht gekannt. Somit haben wir noch nicht diese Methoden und Möglichkeiten entwickelt, wie wir damit am besten umgehen können. Wir können es auch nicht so ganz genau eingrenzen, dieses unsichtbare Ding.
Ja.
Ja, die Maria hat schon anklingen lassen, was ganz toll, sich auf der Erfahrung zu besinnen, weil doch jeder auch schon Erfahrungen gemacht hat, und zu schauen, inwieweit passen die jetzt hierher, um diesen Kontrollverlust wiederum ein Stück weit aufzuheben, wieder Kontrolle zu bekommen, weil man wieder die Strategien findet, die dabei helfen zu bewältigen.
Ja, sag mal, Jürgen, was macht eigentlich ein Psychologe, wenn er gestresst ist? Ihr habt ja auch sowas wie Supervision, nicht? Also ein Psychologe hilft dem Nächsten. Ist das ein ganz normales Therapiegespräch, so wie wir es alle kennen? Oder seid ihr da auf einer abgehobenen Metaebene?
Nein, also ich denke mal durchaus auf einer verständlichen Ebene, vielleicht mit einer differenzierteren Sprache, weil dann doch manche Fachausdrücke ausgetauscht werden, die da vielleicht relevant sein könnten. Aber an sich, wenn ich das mal weglasse, ist das durchaus ein Gespräch, wie das ja sonst auch stattfinden kann, oder wie wir es ja, nachdem ich selbst auch Supervisor bin, wie ich es ja auch mit sonst einem, der nicht aus diesem Bereich kommt, führen würde oder führen könnte.
Okay, super. Ganz schnell noch, bevor ich unseren nächsten Gast kontaktiere, das ist die Gertraud, die sich auch auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich angemeldet hat, würde ich gerne darüber sprechen, dass Therapien ja jetzt in der Krisenzeit sehr viel online stattfinden. Mhm. Wie stehst du dazu? Ist das etwas, was wir mit rübernehmen werden in die Postkrisenzeit?
Auf jeden Fall, also dieser Trend zeichnet sich schon ab, dass hier darüber nachgedacht wird, zu kombinieren, wobei natürlich es sich schon sehr schön zeigt, dass natürlich ein persönliches Gespräch nicht ersetzt werden kann, weil selbst ein Wiedergespräch, auch wenn man die Person sieht, doch nicht diese Qualität im Sinne der Emotion, im Sinne von die Körpersprache, Situation im Zusammenspiel zu erleben, das ist doch nicht so deutlich, auch in der Wechselwirkung, als wenn man das persönlich erleben würde. Also wir sind schon so, dass wir jetzt versuchen, auch bei den wichtigen Fällen das in die persönliche Richtung wiederzubringen.
Okay.
Wobei es kommt immer darauf an, was man macht. Bei einer Psychotherapie ist es wichtiger, persönlich sich zu begegnen. Bei einer Beratung ist es durchaus eine gute Kombination, das auch bei Video, wie das bei uns praktiziert wird. Ich mache sehr viel mit Video und Telefon. Ja, wobei es Post so sein wird, dass es ein persönliches Gespräch gibt und dann kann Telefon gearbeitet werden. Aber die Empfehlung bleibt auf jeden Fall natürlich beim Persönlichen.
Okay, super. So, jetzt werde ich versuchen, die Gertraud zu erreichen.
Wo geht's?
Hallo, guten Abend, Gertraud, oder guten Tag, oder wann immer Sie uns jetzt zuhören. Hier ist der Alexander Göbel vom neuen Montag.
Hallo?
Hallo? Ja? Hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie.
Oh, okay, hallo. Unser Thema ist ja die Seele, die wir tunlichst auch fit halten sollen, neben unserem Körper. Wie geht es Ihnen? Ich habe die Maria vor Ihnen schon befragt. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihrer Seele?
Meiner Seele geht es sehr gut.
Wow.
Ich habe das Glück, dass ich am Land lebe,
ja.
Haus und Garten habe, Nachbarn, also von mit Abstand, zu denen auch komme und reden darf. Also wir kennen in unserem Dorf, gibt es nur 100 Einwohner,
ja.
Jeden. Und es redet dann jeder miteinander.
Ja, ja. Das ist ein Segen, kann aber auch ein Fluch sein.
Ja, aber wie gesagt, bei uns ist das Nachbarschaftshilfe sehr groß geschrieben.
Super, also das funktioniert bei euch.
Einwandfrei.
Ja.
Einwandfrei.
Gertraud, haben Sie nicht auch manchmal so wie ich das Gefühl jetzt in der Zeit, du meine Güte, ist das schön, gerade was Gemeinschaftsgefühl, Empathie für andere Dasein bis hin zum freundlichen Winken, wenn wir das auch in die Zeit nach der Krise, wann immer das sein wird, mit hinübernehmen könnten. Das würde ich mir so wünschen. Wie stehen da Ihrer Meinung nach die Chancen?
Für mich persönlich,
ja.
Sehr gut. Ich habe einen großen Bekanntenkreis und bei mir ist immer etwas los. Also ich bin auch Mitarbeiterin in einer öffentlichen Bücherei.
Ah, okay. Da kennen Sie natürlich viele Menschen.
Ja, ich kenne viele Menschen, habe auch Enkelkinder, bin 2-3 Mal in der Woche bei Ihnen, jetzt natürlich nicht. Ich genieße jetzt die Auszeit.
Darf ich mal fragen, weil wir gerade mit Maria so ein nettes Gespräch geführt haben über Ihre persönliche Geschichte. Wann haben Sie Ihr erstes Kind bekommen, Gertraud? Wie alt waren Sie?
Was ich bekommen habe?
Ihr erstes Kind. Wie alt waren Sie?
Mein erstes 22.
Die Maria, mit der wir gerade vorgesprochen haben, war 7 Jahre früher dran als Sie. Die hat es wirklich, ja, die hatte schon mit 15 bekommen. Und das war 1974. Das heißt, wir können uns alle vorstellen, was da los war. Und schon gar.
Ich habe 75 geheiratet.
Sehen Sie, da wären Sie auch eigentlich schon dran gewesen, aber Sie haben sich dann noch ein wenig Zeit gelassen, 6 Jahre, gell?
Ja. Also, du denkst, also jetzt 75, also heuer 45 Jahre Hochzeitstag.
Gibt es ein Geheimnis? Oh. Gibt es irgendeine Botschaft, eine Philosophie, wie man 45 Jahre lang verheiratet sein kann?
Ich weiß auch nicht. Also ich bin vage geboren.
Okay.
Und ich bin sehr ausgeglichen. Ich gebe schon immer sehr oft recht, aber wenn ich mal was sage, dann passt das.
Oh, ich höre.
Aber ich gehe, wenn es ist, jeden Streit aus dem Wege, wenn es irgendwie möglich ist.
Ja. Ja, versteht. Das heißt, mit der Waage in Ihnen und mit dieser Balance, die Sie in sich verspüren, gleichen Sie sozusagen den Wahnsinn Ihres Mannes aus.
Ja, das ist so.
Das kenne ich.
Und auch im Bekanntenkreis.
Das kenne ich.
Ich bin froh, wenn ich die anrufen darf oder wenn ich Sorgen habe, ich darf zu dir kommen und so und so.
Ja. Ist das nicht auch jetzt umso wichtiger in dieser Zeit?
Ja.
Weil das ist doch eigentlich Seelenfutter, nicht? Das ist doch eigentlich etwas, was unserer Seele gut tut, wenn wir mal darüber sprechen können.
Ja. Ein Bekannter hat erst gesagt, der hat mich angerufen und sagt, jetzt ist mir wieder leichter, jetzt habe ich mit dir gesprochen.
Ja. Ja.
Also, ja.
Das tut einem selbst sehr gut, nicht?
Ja, hab mich gefreut,
Ja, was?
Also ich freue mich also solche Sachen, sagen wir so.
Was freut Sie im Moment, wenn Sie so durchs Leben gehen an dieser Krise und was ärgert Sie in dieser Krise, Gertraud?
Freuen eigentlich, ja. Ich meine, ich bin ruhiger geworden, ich hätte sie nicht mehr, weil ich auch mehr Zeit habe für mich.
Ja.
Und was mir halt sehr viel Gedanken und Sorgen macht, ist halt die Jugend. die vielen Arbeitslosen und Schulden. Muss ich sagen, das macht mich, da darf ich gar nicht nachdenken.
Ja, ja.
Ich kann so einen ganz normalen auch was kochen, wissen Sie. Bei mir gibt es keine Tiefkühl. Bei mir wird, ich kann kochen, wenn ich in den Kühlschrank reinschaue, in einer halben Stunde habe ich ein Essen fertig.
Wow.
Und die Jugend ist halt heute nicht mehr so, wissen Sie.
Ja, das weiß ich, ich höre es aller Orten, dann wiederum werde ich manchmal eingeladen von jungen Menschen und die kochen wie die Weltmeister, exotisch und asiatisch und ich bin hin und weg und finde das eigentlich ganz toll, also vielleicht unterschätzen wir sie auch, aber ich weiß natürlich, was sie meinen und gerade was die Arbeitslosigkeit betrifft, ist das ein Damoklesschwert, das jetzt über uns hängt. Was gibt es zu tun? Wir sollen die Politik ins Gebet nehmen, oder?
Ja, es ist schwierig. Ich muss sagen, ich habe lange nicht daran geglaubt, an diesen Virus.
Okay.
Ich habe auch jetzt noch keine Angst, aber mein Mann ist ein bisschen Risikogruppen, ich noch nicht, Gott sei Dank. Ja. Ich bin gesund, unter Anführungszeichen, Gott sei Dank.
Ja.
Der Virus, er macht mir schon ein bisschen Bedenken.
Ja, ja.
Und ich hoffe, dass der Wahnsinn bald ein Ende ist.
Ja, wir, zur Beruhigung, wir sind ja sehr gut, oder? Als Gemeinschaft. Finden Sie nicht auch?
Ja, ja.
Oder?
Und wie gesagt, auf dem Land ist ja das kein Problem. Ich gehe in die Au, bin alleine oder ich komme zu irgendwem. Also bei uns ist es ja herrlich.
Ja.
Heute wieder Sonnenschein. Was willst du mehr?
Ja, jetzt müssen wir uns ein wenig zurücknehmen, was die Schwärmerei des Landlebens betrifft, weil viele aus der Stadt hören uns zu und die wollen wir ja nicht vergraulen und so. Ich möchte nur all denen jetzt, die im urbanen Raum leben und wirklich Großleistungen hier leisten, erstens mal ein Dankeschön sagen und zweitens mal durchhalten, oder Gertraud?
Ja, ich wäre in der Stadt ohne Balkon und nicht raus können, also das müsste fürchterlich sein, auch für mich, also für mich auch.
Ja, ja. Okay, also vielen herzlichen Dank. Ich merke schon, mit Ihnen brauchen wir kein Seelentraining machen. Jürgen wäre arbeitslos bei Ihnen. Was ist dir denn jetzt an unserem Gespräch noch aufgefallen, lieber Jürgen?
Ja, also ja, ich habe gehört, dass das durchaus Sorgen bereitet, aber so geht es uns allen, dass wir doch sehr viele Arbeitslose haben, dass die Arbeitslosenquote zugenommen hat und dass auch die Jungen betrifft, insbesondere was die Lehrlinge jetzt betrifft und die Lehrstellen betrifft. Ja, das ist sicherlich für die Absolventen insbesondere jetzt eine schwierige Zeit und da stellt sich auch wieder die Frage, natürlich, was können die tun, um das gut vorbeiziehen zu lassen? Irgendwann wird sicherlich vorbei sein, das ist einmal das Gute an der Sache.
Ja.
Und natürlich kann man diese Zeit auch nutzen, wie wir es vorher schon gehört haben von der Maria, sich vorzubereiten auf die Zeit, wenn es wieder soweit ist. Und trotzdem aber zu schauen, dass man den Tag ein bisschen strukturiert und die Dinge tut, die man sonst auch tun würde, jedem Spaß und Freude bereiten, so wie das jetzt gerade geschildert wurde, weil das gibt uns wieder Kontrolle zurück, du hast ja vorher von Kontrollverlust gesprochen.
Genau.
Also was gibt uns Kontrolle? Das sind diese Rituale, diese Dinge, die wir sonst auch machen, dass man die jetzt auch weiterhin pflegt, das ist ganz essentiell, auch gerade für die jungen Leute, ja, die dann verführt sind, später schlafen zu gehen, später aufzustehen, dass auch die wieder sich in die Verantwortung nehmen und sich in der Struktur halten, ein bisschen vorbereiten auf den Abschluss oder vielleicht schon die Bewerbungen mal beginnen zu schreiben, weil man jetzt einfach auch keine andere Möglichkeit hat.
Ja.
Und das einfach mal auch so anzunehmen und die Zeit ein Stück weit auch zu nutzen. Man könnte natürlich auch sich weiterbilden. Man könnte
seine
Sprache aufbessern jetzt.
Ja,
nicht?
Absolut.
Also es gäbe da schon durchaus lustvolle Möglichkeiten.
Gertraud, vielen herzlichen Dank für die Inspiration. Danke für Ihre großartige Energie. Grüßen Sie bitte Ihren Mann von mir. Sagen Sie ihm herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Frau und er soll sie nicht spüren.
Danke.
So gell? Ja. Alles klar.
Ja.
Danke, liebe Gertraud.
Dann viel Gesundheit. Gell?
Ja, Ihnen auch.
Ja.
Wiederhören.
Tschüss.
Jürgen,
Ja, sehr schön.
Du hast gerade etwas gesagt, was mir sehr am Herzen liegt. Da möchte ich noch eine Minute mit dir darüber sprechen. Und das ist Stichwort Rituale. Ich glaube, jetzt sind sie so wichtig wie selten zuvor, oder?
Ganz bestimmt. Mhm. Unbedingt. Mhm. Ja, und es gibt ja sehr viele Rituale. Da sprechen wir von Essensritualen beispielsweise oder durchaus auch Arbeitsrituale. Betreiben sollte, wie wenn man in der Arbeit ist oder im Büro ist. Das betrifft natürlich nicht Personen, die ein Homeoffice, die Homeoffice-Möglichkeit haben. Die haben auch nicht alle, klarerweise.
Ja.
Dann aber genauso spazieren gehen oder die Dinge zu tun, die man sonst auch tut, ja, auch was das Kochen betrifft, das Einkaufen betrifft, dass man sich aber auch Ziele setzt, wie auch sonst, Tagesziele vielleicht auch setzt. Also gerade weil du vorher gesagt hast, Kontrollverlust, da ist es auch wieder wichtiger, Tagesstruktur, was will ich heute erreichen und sich dann darüber zu freuen, wenn man es erreicht hat, weil das gibt uns wieder Sicherheit, das stärkt uns wieder und da haben wir das Gefühl, ja, wir können die Krise auch durchaus stemmen, weil wir jetzt an diese Stelle andere Dinge gesetzt haben, die auch uns wieder ein Stück weit weiterbringen und uns die Lebensqualität sichern.
Ja, was ich gelernt habe in meiner doch ziemlich langen und sehr intensiven Gesprächstherapie ist ja, dass wir sehr oft Emotionen, die wir in uns verspüren, somit haben sie auch eine gewisse Wahrhaftigkeit, die wir aber nicht wollen, die wir nicht mögen, die uns nicht gut tun, dass wir die als falsch erklären und genau das sollen wir nicht, weil es eine Dissonanz in uns erzeugt. Wie können wir Emotionen, die wir als falsch empfinden, gut machen? Geht das überhaupt?
Ja, das geht sehr wohl, indem man, das ist ja fast schon supervisorisch, indem man eben darüber nachdenkt, noch einmal, okay, wie fühle ich mich jetzt? Und die Gefühle, die in einem hochsteigen, die sind wahrhaftig.
Ja.
Weil man fühlt so, wie man fühlt, da gibt's auch nichts zu kommentieren. Ja. Gefühle sind auf jeden Fall, die man hat, immer richtig. Es gibt hier kein Falsch. Es gibt vielleicht hier ein unpassend, noch nicht zur Situation passend, was ein Falschgefühl erzeugen könnte. Aber dann kann ich wieder hergehen und kurz mal in mich gehen und sagen, okay, wohin gehört das Gefühl eigentlich? War vielleicht davor was mit meinem Partner, hat aber irgendwas gesagt, vielleicht kommt das von daher und trägt sich in die nächste Situation rein, also ist es nicht falsch, sondern eigentlich nur quasi, man ist in einer anderen Situation schon und hat das Gefühl aber noch. Und da kommt man aber drauf, wenn man kurz innehält, ich liebe das Wort innehalten, passt jetzt so gut, innehalten, es zu wagen, auch innezuhalten und darüber nachzudenken, was macht heute gut, was macht weniger gut. Und die Dinge, die es gut machen, haben wir heute auch von der Maria gehört, da kann man ja drauf schauen, dass man davon mehr macht. Weil dann geht es mir auch mehr gut. Ja? Und die Gefühle, aber trotzdem auch die negativen, dürfen auch sein, gehören auch zum Leben, die auch willkommen zu heißen, die wahrzunehmen und zu schauen, ob man hier vielleicht etwas ändern kann. Weil Gefühle, und das ist mir noch ganz besonders wichtig, Gefühle sind für uns ein Signal. Wie in einem Cockpit mit den Alarmlampen, Gefühle sagen uns was.
Okay.
Und darum geht's, hinzuhören auf die Gefühle, das will mir jetzt was sagen, ich habe ja Angst, was sagt mir das Gefühl, vor was habe ich Angst, was ist da jetzt genau? Und dann kann ich mir genau das geben, was mir die Signallampe sagt und wenn ich mir das gebe, hört sie auf zu blinken. Sprich, die Angst zum Beispiel hört dann auf oder wird dann noch ein Stück weit weniger. In der Covid-Krise kann man jetzt nicht sagen, dass sie ganz weggeht, weil sie ja ein Stück weit auch berechtigt ist und auch normal ist.
Ja.
Problematisch wird es nur, wenn sie zu viel und zu lebenseinschränkend wird, dann braucht man auf jeden Fall eine professionelle Unterstützung, um da wieder in die Lebensqualität zurückzukehren.
Ja. Also am meisten zum Schluss noch haben wir ja, und da sind sich ja alle deiner Zunft auch mittlerweile einig, die meiste Angst haben wir ja nicht vor etwas, das wirklich und wahrhaftig ist, so wie früher der Säbelzahntiger, dem wir begegnen und dann sorgt die Angst dafür, dass wir abhauen und während wir rennen noch beten, dass das Scheißvieh hoffentlich schon gegessen hat heute. Aber mittlerweile machen wir uns ja viel mehr Ängste vor den Sachen, die eventuell sein könnten. Warum tun wir das? Ja. Was ist da los mit uns, Jürgen?
Ja, es wird hier ganz genau so das Alarmsystem wachgerufen, das ja überlebenswichtig ist für den Menschen. Ja. Wie du schon gesagt hast, Säbelzahntiger, ja. Das haben wir ja immer noch, diesen Mechanismus ja. in uns, was ja auch gut ist. Der energetisiert uns ja im Sinne von, dass wir dann eben Muskelkraft haben, Gefühl haben, würde ich davonrennen, also ist sehr viel Kraft dabei, ne? Die Stresshormone, also der ganze Körper kommt in Schuss sozusagen. Und das Schwierige ist aber natürlich, und das ist auch das, was Angst macht, ist, ich nicht wirklich einschätzen kann. Ist da jetzt ein Säbelzahntiger oder ist es ein Eichhörnchen oder ist es nur ein Bärli? Was ist es jetzt wirklich? Ja. Das heißt, da hat man natürlich alle möglichen Fantasien und deswegen ist ja diese Medienberichterstattung, die wir ja haben, bei die kann man dann auch noch, die auch natürlich sehr, sehr umfassend inzwischen geworden ist, die kann dann auch zu viel sein, aber deswegen haben wir die, weil die soll dabei helfen, die Infos zu geben, um das wieder einschätzbar zu machen, dieses Gefahrenpotenzial namens Covid oder dieses jetzt ein Bärchen oder ein Säbelzahntiger ist. Und dadurch komme ich aber wieder ein bisschen runter mit meiner Angst, weil ich merke, das ist da und dort vielleicht unbegründet. Und das erlebe ich schon in meiner Sprechstunde auch. Nicht? Dass zwar viel gesagt wurde, aber wie es dann ankommt und ob er dann wirklich eine Vorstellung hat, was mit einem passiert, ist dann oft dann doch nicht so klar, wie man es vielleicht glauben würde, weil dann dieses katastrophisierende Denken dann noch eine Rolle spielt. Nicht? Man stellt sich wirklich die große Megakatastrophe vor, richtig. Dass man kriegt den Virus und fällt auf der Stelle um und ist tot. Also jetzt verkürzt gesagt. Ja. Gott sei Dank ist es ja nicht so. Ja. Das macht eine riesen Angst.
Um unser Gespräch abzurunden, das heißt, auch wenn wir Angstanfälle bekommen, gibt es Mantras oder sogar Rituale, wo wir proaktiv dagegen angehen können. Wir sind keine Opfer.
Genau. Dann eben sich selbst zuzureden und zu sagen, okay, gut, wie ist es wirklich? Was sind die die Maßnahmen, die von der Bundesregierung vorgeschlagen wurden? Die habe ich eingehalten, darauf habe ich geschaut. Also ist die Wahrscheinlichkeit mal sehr, sehr niedrig. Also kurzum könnte man sagen, einen Realitätscheck zu machen, mal tief ein- und auszuatmen und vielleicht auch zu einer Person zu gehen und sich mit der auszutauschen, weil auch das bringt wieder einen anderen Fokus rein im Sinne von, upsa, habe ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Oder schon bin ich schon im katastrophisierenden Denken drinnen, dass man da wieder ein bisschen Stück weit runtergeholt wird. Aber dennoch ist schon auch wahrzunehmen und nicht einfach nur zu unterdrücken. Ja. Weil es ja auch berechtigt ist. Ja. Also das passt schon so.
Ja. Ich bedanke mich sehr. Wir sind am Ende, wie man so unter Psychologen sagt, das war die Zeit, die wir heute füreinander hatten. Bis zum nächsten Mal. Mein Lieber, danke für deine Expertise und danke für deine Expertise, deine Empathie und deine Liebe.
Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dankeschön. Dank, das war wieder wunderbar mit dir.
Ciao, bis bald, danke.
Ciao, Papa, tschüss.
So, das war Jürgen Fritsche, er ist Arbeitspsychologe beim AMZ, unser Freund in der Sendung und immer da, wenn wir ihn brauchen. Viel Zeit haben wir nicht mehr, aber ein paar der Kommentare, die jetzt über Facebook eingegangen sind, möchte ich noch vorlesen. Und da ging es darum, wie hast du deine Seele fit gehalten? Und die Maria sagt, dass sie mit ihrem Mann im Garten die Natur genießt und eben nicht mehr alle Nachrichten hört. Das ist etwas, was sehr oft angeführt wurde, dass Menschen sich ab und zu mal auch entsagen und nicht immer die neuesten Covid-Ergebnisse hören oder sehen wollen. Die Maria sagt, ob das unsere war, weiß ich nicht, aber sie blendet die negativen Begleiterscheinungen aus. Mein Glas ist immer halb voll und nicht halb leer. Die Petra, finde ich unglaublich interessant, widmet ihre Zeit der Hygiene, der Reinigung und der Desinfektion noch mehr als sonst, wobei sie beruflich Reinigungskraft ist. Also die Frau ist mit Herz und Seele in ihrem Beruf dabei. Und jetzt müssen wir ja auch mal wirklich feststellen, wie wichtig die Reinigungskräfte für uns alle sind, gerade jetzt, wo es doch wirklich um Hygiene geht wie um nichts anderes. Lustige Podcasts hört die Daniela. Ich hoffe, wir waren lustig genug für Sie, liebe Daniela. Und der Lothar ist ziemlich heftig, sagt er, ja, ich habe mich über die ganzen Lügen, die verbreitet werden, informiert. Und jetzt ist meine Seele fast immun gegen Falschmeldungen, die nur Angst und Schrecken verbreiten sollen. Dem schließe ich mich an. Und schließlich hat der Alexander auf die Frage, wie hast du deine Seele fit gehalten, mit nur einem Wort geantwortet. Und das ist Uhudler. Super, Alexander. Prima. Ein offenes, ein ehrliches Wort. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein weiterer Montalk. Ich bedanke mich weiterhin bei meinen tollen Partnern der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wenn Sie etwas zu sagen, zu schreiben haben, auf der Facebook-Seite der AKNÖ können Sie das tun. Und ich gebe Ihnen jetzt auch die Telefonnummer durch, bei der Sie sich anmelden können, um mit mir vielleicht bei einem der nächsten Montalks persönlich zu sprechen. Und das ist 05 71 71 20 400. Mein Name ist Alexander Göbel. Im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich bedanke ich mich und verabschiede mich und sage, hey Leute, wir schaffen das. Wir waren so gut bis jetzt. Das halten wir durch. Danke, ciao, baba und Freuzner.
Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.